Klinische Psychologie und Psychotherapie für Bachelor. Band 1. Grundlagen und Störungswissen. Herausgegeben von Matthias Berking und Winfried Rief. Ein Hörbuch aus dem Springer Verlag, gelesen von Holger Rogoll. Die gedruckte Fassung dieses Buches ist im Springer Verlag erschienen. Informationen und Bestellmöglichkeiten finden Sie auf der Internetseite www.springer.com und dort im Fachgebiet Psychologie, Rubrik Lehrbuch. Weitere kostenlose Lern- und Dozentenmaterialien zu diesem Buch finden Sie auf www.lehrbuch-psychologie.de. Kapitel 7. Somatoforme Störungen. Von Gabi Bleichhardt. Abschnitt 7.1. Störungsbild und Klassifikation. Unterabschnitt 7.1.1. Kernmerkmale. Unter dem Begriff somatoforme Störungen wird eine ganze Gruppe psychischer Störungen subsumiert. Deren gemeinsames Merkmal sind körperliche Symptome und Beschwerden, wie zum Beispiel Rücken- und Kopfschmerzen oder Verdauungsbeschwerden, für die von Ärzten keine ausreichenden organischen Ursachen gefunden werden können. Für eine Diagnosestellung müssen diese unklaren Körperbeschwerden darüber hinaus zu starker Beeinträchtigung führen und mindestens ein halbes Jahr vorliegen. Bestehen bei somatoformen Patienten zusätzliche organische Krankheitsfaktoren, kann die Diagnose trotzdem vergeben werden, wenn das Ausmaß der Beeinträchtigung oder die Art der Beschwerden deutlich, in Anführungszeichen, über das zu Erwartende hinausgehen. Somatoforme Störungen dürfen allerdings nicht mit Simulationen verwechselt werden, denn die Betroffenen leiden unter spürbaren körperlichen Missempfindungen. Definition: Bei somatoformen Störungen handelt es sich um eine ganze Gruppe psychischer Störungen, deren gemeinsames Merkmal körperliche Beschwerden ohne ausreichende organische Ursache sind. Definition Ende. Unterabschnitt 7.1.2. Differenzierung der einzelnen somatoformen Störungen. Die Klassifikationssysteme DSM römisch 4-TR und ICD-10 unterscheiden eine ganze Reihe von Diagnosen innerhalb der Gruppe der somatoformen Störungen. Welche der Störungen vorliegt, hängt vor allem von der Art und Anzahl der körperlichen Beschwerden ab. Die wichtigsten Merkmale der einzelnen somatoformen Störungen werden im Folgenden in Anlehnung an ICD-10, in Klammern Kapitel F4, neurotische, Belastungs- und somatoforme Störungen, beschrieben. Somatisierungsstörung. Diese Störung gilt als der Prototyp der somatoformen Störungen. Ihr Kernmerkmal sind multiple Beschwerden seit mindestens 2 Jahren. Es müssen mindestens 6 körperliche Symptome aus mindestens 2 Organgruppen, in Klammern gastrointestinal, kardiovaskulär, urogenital oder Haut- und Schmerzsymptome vorhanden sein. Fallbeispiel: Der 52-jährige Krankenpfleger Herr N. wird von seiner Hausärztin zur Psychotherapie geschickt. Er leide unter verschiedensten körperlichen Beschwerden. Ihm werde mehrmals wöchentlich unvermittelt sehr übel. Zudem sehe er oft Schlieren, wenn er den Blick bewege. Im Magen- und Lendenwirbelsäulenbereich sowie in der Herzregion hätte er fast andauernd Schmerzen. Wenn er sich körperlich anstrenge, kommt ihm das Essen hoch. Seine Hausärztin, ein Orthopäde sowie ein Augenarzt hätten ihn umfangreich untersucht, aber keine, in Anführungszeichen richtigen, Erklärungen finden können. Die Problematik habe sich verschlimmert, seit er im Krankenhaus auf eine andere Station versetzt wurde, weil dort das Klima längst nicht so gut sei wie auf seiner alten Station. Herr N. lebt allein. Zu Hause könne er sich nicht gut entspannen, weil seine Nachbarn, in Klammern Familie mit Kindern und Hund, sehr laut seien. Fallbeispiel Ende. Undifferenzierte Somatisierungsstörung. Im Gegensatz zur Somatisierungsstörung genügt hier das Vorhandensein einer einzelnen unklaren Körperbeschwerde über einen Zeitraum von 6 Monaten. Bevor diese Diagnose gewählt wird, ist zu prüfen, ob sich die Art und Anzahl der Beschwerden nicht besser spezifisch in eine Somatisierungs-, Schmerz-, autonome Funktions- oder Konversionsstörung einordnen lassen. Somatoforme Schmerzstörung. Um die Kriterien für die anhaltende somatoforme Schmerzstörung zu erfüllen, muss ein schwerer Schmerz in einem Körperteil über mindestens 6 Monate anhaltender Hauptfokus der Aufmerksamkeit des Patienten sein. Die Schmerzempfindung kann nicht adäquat organmedizinisch erklärt werden. Somatoforme autonome Funktionsstörung. Zentral bei der autonomen Funktionsstörung ist, dass die körperlichen Beschwerden mit Symptomen einer vegetativen Erregbarkeit einhergehen. Um die Kriterien zu erfüllen, müssen Symptome autonomer Erregung aus mindestens einem der vorgegebenen Organsysteme vorhanden sein. Kardiovaskuläres System, oberer und unterer Gastrointestinaltrakt, respiratorisches sowie Urogenitalsystem. Weiterhin müssen mindestens zwei andere vegetative Symptome sowie mindestens ein weiteres Symptom aus einer vorgegebenen Liste, zum Beispiel Brustschmerzen, außergewöhnliche Ermüdbarkeit oder häufiger Stuhldrang, geprüft werden. Patienten mit Reizdarm- oder Reizmagensyndrom können mit dieser Störung diagnostiziert werden. Konversionsstörung. Konversionssymptome lassen sich am besten mit dem Begriff pseudoneurologisch umschreiben. Pseudoneurologische Symptome machen den Anschein, als läge eine neurologische Krankheit vor. Patienten mit Konversionsstörung sind oft sehr eindrücklich, zum Beispiel können sie ihre Beine nicht mehr bewegen oder haben Krampfanfälle ähnlich denen bei Epilepsien. Die Konversionsstörung gehört in der ICD-10 zu den dissoziativen Störungen, im DSM IV-TR wird sie aber bei den somatoformen Störungen eingeordnet. Hypochondrische Störung. Auch bei der Hypochondrie bestehen unklare körperliche Missempfindungen. Sie unterscheidet sich aber deutlich von den bisher aufgeführten somatoformen Störungen. Die Betroffenen haben Angst oder leiden unter der Überzeugung, eine ernsthafte Krankheit zu haben. Die Krankheitsannahme beruht auf der Über-Fehlinterpretation körperlicher Empfindungen, in Klammern zum Beispiel Angst, Magenkrebs zu haben wegen häufiger Magenschmerzen. Die Angst bzw. Überzeugung muss mindestens ein halbes Jahr und trotz medizinischer Rückversicherung bestehen. Fallbeispiel: Hypochondrie. Herr K. ist ein 54-jähriger selbstständiger Akademiker. Er hat seit 10 Jahren Angst davor, an amyotropher Lateralsklerose, in Klammern ALS, degenerative Erkrankung des motorischen Nervensystems, zu leiden. Die Ängste begannen, kurz nachdem seine Mutter an ALS gestorben war. Damals hatte er krankheitstypische Symptome an sich beobachtet, vor allem Muskelzuckungen. Kurzzeitige Beruhigung erfuhr er erstmalig durch eine ausführliche Untersuchung beim Neurologen, der ihm sagte, man könne keine Symptome von ALS bei ihm finden. Nach ein paar Monaten entwickelte er jedoch neue Ängste vor anderen Krankheiten, in Klammern Hodenkrebs, Herzmuskelschwäche, und auch die Angst vor ALS tauchte wieder auf. Immer wenn er Schmerzen, Muskelzuckungen oder Herzklopfen habe, sei er extrem besorgt. Meistens versuche er sich dann zunächst im Internet zu informieren, denn es sei ihm peinlich, so oft zu seinem Hausarzt oder Neurologen zu gehen. Aber alle 1 bis 2 Monate werde die Angst so schlimm, dass er dann direkt ohne Anmeldung zu seinen Ärzten gehe und auf eine Untersuchung dränge. Je aussagekräftiger die Untersuchung, desto länger gehe es ihm gut. Im letzten Jahr habe er sich in einer Klinik für Diagnostik auf Selbstkostenbasis in Anführungszeichen ganz auf den Kopf stellen lassen. Fallbeispiel Ende. Körperdysmorphe oder Dysmorphophobestörung. In der ICD-10 wird die Körperdysmorphe-Störung als Spezialform der Hypochondrie klassifiziert, auch wenn beide Störungsbilder wenig gemeinsam haben. Die Betroffenen beschäftigen sich anhaltend mit einer angenommenen Entstellung oder Missbildung, die von anderen nicht, in Klammern in dem Ausmaß, nachvollzogen werden kann. Häufig ist das Gesicht betroffen, in Klammern zum Beispiel übergroße Nase, ausdünnendes Haar, Asymmetrien. Unterabschnitt 7.1.3 Differentialdiagnostik. Es gibt eine Reihe von Störungsbildern, die man von den somatoformen Störungen abgrenzen sollte. Dabei ist jedoch zu beachten, dass auch hohe Komorbiditätsraten mit depressiven und Angststörungen vorliegen. Organische Erkrankungen. Gemäß ICD-10 und DSM IV-TR sind die somatoformen Störungen Ausschlussdiagnosen, das heißt organmedizinische Diagnosen müssen zuvor ausgeschlossen worden sein. Üblicherweise leiden die Patienten schon jahrelang unter unklaren Beschwerden und sind von mehreren Ärzten umfangreich untersucht worden, bevor es zur Diagnose einer somatoformen Störung kommt. In einigen Fällen können organische Erkrankungen jedoch nicht vollständig ausgeschlossen werden, beziehungsweise geht das Leiden der Patienten deutlich über das bei der jeweiligen Krankheit zu erwarten hinaus. Modernere Ansätze und Diskussionen in Zusammenhang mit ICD-11 und DSM V entfernen sich vom Konzept der somatoformen Störungen als medizinischer Ausschlussdiagnostik und orientieren sich stärker an positiven psychologischen Kriterien. Depressive Störungen. Älteren Konzepten zufolge wurden somatoforme Störungen als eine Art unterdrückte Depression gesehen. Ihnen wurde kein eigenständiger Störungscharakter beigemessen. Empirisch konnte dieses Konstrukt nie ausreichend belegt werden. Da jedoch die Kernsymptomatik von körperlichen Beschwerden einerseits und einer gedrückten Stimmung, Antriebsarmut und Interessenverlust andererseits klar zu trennen ist, ist die diagnostische Abgrenzung verhältnismäßig leicht vorzunehmen. Körperliche Beschwerden, in Klammern zum Beispiel Kopfschmerzen, die ausschließlich während depressiver Episoden auftreten, sollten nicht als somatoform gewertet werden. Angststörungen. Treten körperliche, insbesondere vegetative Symptome ausschließlich während Panikanfällen, in Angstsituationen oder im Rahmen eines erhöhten Angst-Arousals auf, sollten diese nicht als somatoform gewertet werden. Psychotische Störungen. Vor allem im Rahmen von Fluoriden, in Klammern symptomatisch voll ausgeprägten psychotischen Episoden, können körperliche Missempfindungen auftreten, die dann meist auch bizarr bildliche Beschreibungen erhalten, in Klammern zum Beispiel Stahlgerüst im Bauch, Ameisen im Gehirn. Diese nennt man koänästhetische Halluzinationen und sie sind Teil einer psychotischen Symptomatik, in Klammern siehe Kapitel 8, Band 1. Artifizielle Störungen und Simulationen. Hierbei handelt es sich um das absichtliche Erzeugen bzw. Vortäuschen körperlicher Symptome. Im Fall der Simulation ist typischerweise ein offensichtlicher Vorteil für den Patienten, in Klammern zum Beispiel finanzielle Entschädigungen, beabsichtigt. Bei artifiziellen Störungen, in Klammern in schwerer Ausprägung auch Münchhausen-Syndrom, besteht vermutlich eine hohe Motivation, die Krankenrolle einzunehmen und soziale Anerkennung für eine dramatische Leidensgeschichte zu erhalten. In einigen Fällen ist die Abgrenzung von somatoformen Störungen zur Simulation nicht leicht, zumal auch erstere zusätzlich dadurch überlagert werden können, dass Patienten aufgrund der Symptome einen Vorteil für sich anstreben, in Klammern zum Beispiel bei einem Rentenwunsch. Abschnitt 7.2 Diagnostik. Alle verbreiteten Interviewverfahren enthalten Fragen zur Diagnostik der somatoformen Störungen. Als diagnostische Interviews mit Expertenbeurteilung auf der Basis von DSM römisch 4 stehen das strukturierte klinische Interview für DSM römisch 4 in Klammern SCID und das diagnostische Interview bei psychischen Störungen in Klammern DIPS zur Verfügung. Das Composite International Diagnostic Interview in Klammern CDI ermöglichte eine Diagnostizierung nach DSM römisch 4 und ICD-10. Die internationalen Diagnose-Checklisten in Klammern IDCL für DSM römisch 4 sowie ICD-10 bieten für geübte Diagnostiker eine ökonomische Alternative zu den klassischen Interviews. Die Somatoform Disorder Schedules in Klammern SDS in der deutschen Version von Hiller und Rief sind das einzige Interviewverfahren, das spezifisch auf die Gruppe der somatoformen Störungen ausgerichtet ist. Es ermöglicht eine ausführlichere, über die diagnostischen Kriterien hinausgehende Exploration. Anhand der Screenings für somatoforme Störungen in Klammern SOMS gelingt das Vorscreening auf die spezifischen somatoformen Störungen, die Quantifizierung sowie die Verlaufsbeschreibung von Personen mit somatoformen Störungen. Es werden sowohl die Kriterien von DSM römisch 4 als auch von ICD-10 berücksichtigt. Das SOMS existiert in zwei verschiedenen Versionen, die sich auf unterschiedliche Zeitfenster, in Klammern 2 Jahre, 7 Tage zur Verlaufsmessung, beziehen. Wesentlicher Bestandteil beider Versionen ist eine ausführliche Liste der nach DSM römisch 4 und ICD-10 relevanten somatoformen Symptome. Der SOMS wurde sorgfältig evaluiert. Zur Erhebung hypochondrischer Merkmale bietet sich der Witterly-Index an. Es handelt sich um einen international verbreiteten Fragebogen, der mit nur 14 Items eine ökonomische Erhebung in den drei Bereichen Krankheitsängste, somatische Beschwerden und Krankheitsüberzeugung ermöglicht. Die Scale for the Assessment of Illness Behavior in Klammern SAIB wurde speziell zur Erfassung des Krankheitsverhaltens bei Patienten mit unklaren körperlichen Beschwerden entwickelt und validiert. Sie erfasst die folgenden 5 Aspekte des Krankheitsverhaltens: Verifizierung von Diagnosen, Ausdruck der Beschwerden, Medikamente/Behandlung, Konsequenzen der Erkrankung, Scanning. Abschnitt 7.3 Epidemiologie und Verlauf. Die Prävalenz für die Gruppe der somatoformen Störungen ist nur geringfügig kleiner als die für depressive und Angststörungen. In einer repräsentativen Befragung der deutschen Bevölkerung lag die 12-Monats-Prävalenz für somatoforme Störungen bei 11%, die Lebenszeitprävalenz bei 16,4%. Die Auftretenshäufigkeiten für die einzelnen somatoformen Störungen gelten als nicht gut gesichert. Für die Somatisierungsstörung und die Hypochondrie wird von Prävalenzraten von bis zu 1% ausgegangen, die Konversionsstörung ist vermutlich noch seltener. Mit Lebenszeitprävalenzen von 10-15% ist die Schmerzstörung die häufigste der somatoformen Störungen. Somatoforme Störungen treten bei Frauen häufiger auf als bei Männern. Man geht von einem Verhältnis von etwa 2:1 aus. Bei Hypochondrie sind Männer und Frauen etwa gleich häufig betroffen. Verschiedene Untersuchungen zeigen zudem Zusammenhänge mit niedriger sozialer Schicht und geringem Bildungsniveau. Die Komorbidität mit anderen psychischen Störungen ist bei somatoformen Störungen eher die Regel als die Ausnahme. In einer großen Therapiestudie an knapp 200 stark beeinträchtigten Patienten mit multiplen somatoformen Beschwerden betrug die Komorbidität mit depressiven Störungen 74%, mit Angststörungen 28%. Allgemein ist von Komorbiditätsraten für affektive Störungen von mindestens 50%, für Angststörungen von mindestens 30% auszugehen. Die Komorbiditätsraten zu Persönlichkeitsstörungen gelten als weniger gesichert. Zwar weisen einige Somatisierungspatienten Verhaltensweisen auf, die für die histrionische Persönlichkeitsstörung typisch sind, in Klammern theatralische, dramatische Darstellung, eine weit häufigere Komorbidität findet sich aber mit der selbstunsicheren Persönlichkeitsstörung. In vielen Fällen beginnt die somatoforme Symptomatik in der Jugend oder im frühen Erwachsenenalter. Häufig scheinen die vorherrschenden somatoformen Beschwerden im Verlauf der Störung zu wechseln. In Untersuchungen finden sich Remissionsraten von 10-30% im Verlauf eines Jahres. Je stärker die Störung ausgeprägt ist, desto unwahrscheinlicher ist eine Remission. Bei der Somatisierungsstörung ist ein vollständiger Rückgang aller Beschwerden nicht zu erwarten, in Klammern auch nicht durch eine adäquat eingesetzte Psychotherapie. Abschnitt 7.4: Ätiologie und Störungsmodell. Somatoforme Störungen entstehen stets durch ein Zusammenwirken verschiedener Faktoren. Es wird davon ausgegangen, dass biologische, in Klammern das heißt psychophysiologische und neurobiologische, kognitive, emotionale und verhaltensbezogene Risikofaktoren zur Entstehung beitragen. Zu biologischen Entstehungsfaktoren lässt sich sagen, dass einzelne Zwillings- und Adoptionsstudien auf eine erbliche Komponente hinweisen, deren Ausmaß nicht zuverlässig zu quantifizieren ist. Ein zunehmendes wissenschaftliches Interesse kommt den psychobiologischen Auffälligkeiten zu. So finden sich bei Patienten mit somatoformen Störungen Auffälligkeiten im Serotoninhaushalt, abweichende Cortisol-Aufwachwerte und immunologische Veränderungen, die gegenläufig zu denen bei depressiven Patienten zu sein scheinen. Auf der kognitiv-perzeptuellen Ebene wird dem Modell der somatosensorischen Verstärkung, in Klammern Somatosensory Amplification, große Bedeutung beigemessen, in Klammern siehe Exkurs. Exkurs: Modell der somatosensorischen Verstärkung. Somatosensorische Verstärkung spielt vermutlich eine zentrale Rolle bei der Aufrechterhaltung, eventuell auch bei der Entstehung somatoformer Störungen. Das Modell wurde bereits 1979 zunächst für die Hypochondrie postuliert, später auf alle somatoformen Störungen generalisiert. In Klammern vergleiche Barsky 1992. Es enthält zwei Kernkomponenten: eine Hypervigilanz, in Klammern erhöhte Aufmerksamkeitsfokussierung auf körperliche Empfindungen, die Tendenz, diese Empfindungen als schädlich und beeinträchtigend zu interpretieren. Durch die Kombination aus körperorientierter Wahrnehmung und dysfunktionaler Bewertung bzw. Überbewertung körperlicher Empfindungen entsteht ein Teufelskreis. Je mehr, / intensiver körperliche Empfindungen wahrgenommen werden, desto mehr Anlass bietet dies für eine dysfunktionale Interpretation der Empfindungen als störend oder gefährlich. Je stärker die Empfindungen jedoch mit einer negativen Bedeutung belegt werden, desto häufiger werden sie wahrgenommen, in Klammern Prinzip der selektiven Aufmerksamkeit. Die Autoren beschreiben somatosensorische Verstärkung gleichermaßen als Persönlichkeitsmerkmal, das sich aufgrund von lebensgeschichtlichen Lernerfahrungen entwickeln kann, sowie als einen aktuellen, veränderlichen Prozess. Exkurs, Ende. Auf der emotional-behavioralen Ebene kamen insbesondere aus der Forschung zur chronischen Schmerzstörung wertvolle Anregungen. Gemäß des Fear-Avoidance-Modells entsteht aus Schmerzempfindung und katastrophisierender Bewertung die Angst vor Wiederauftreten, /Verstärkung des Schmerzes. Als Folge entwickelt sich ein Schon-, Vermeidungsverhalten, welches wiederum längerfristig zur Schmerzverstärkung führt, in Klammern zum Beispiel aufgrund von verschlechtertem Trainingszustand oder einseitiger Belastung. In der klinischen Praxis zeigt sich jedoch bei einer Subgruppe von Schmerzpatienten das Gegenteil. Auch übermäßiges Durchhalteverhalten sowie die Bagatellisierung körperlicher Missempfindungen, in Klammern als Signale für Überlastung, können zu chronischem Schmerz führen. Hier spricht man von Endurance Responses. Üblicherweise beschreiben diese Patienten, dass es ihnen deutlich besser gehe, solange sie sich mit Arbeit beschäftigen. Erst in Ruhe verstärkt sich die Schmerzempfindung. Deshalb werden Entspannungsphasen und Tätigkeit mit geringem sensorischen Input, in Klammern zum Beispiel Lesen, vermieden, was wiederum dem Körper keine Erholungsmöglichkeiten bringt. Oft entwickelt sich bei somatoformen Patienten noch weiteres dysfunktionales Krankheitsverhalten. In Abschnitt 7.5.3 werden die häufigsten Beispiele aufgeführt. Abbildung 7.1 im gedruckten Buch integriert die bisher genannten Modelle in ein umfassendes Erklärungsmodell. Abschnitt 7.5 Behandlung somatoformer Störungen. Die besten Wirksamkeitsnachweise bestehen für die kognitive Verhaltenstherapie in Klammern KVT, deren Ansatz hier genauer vorgestellt wird. Unterabschnitt 7.5.1 Therapie-Eingangsphase. Bevor Patienten erstmalig beim Psychotherapeuten erscheinen, haben sie zumeist eine langjährige Geschichte, zahlreiche Arztbesuche, aufwendige diagnostische Untersuchungen, verschiedenste erfolglose Medikationen und Konsultationen diverser Spezialisten hinter sich. Auf der Seite der Behandler werden diese Untersuchungen und Behandlungsversuche oft mit Feststellungen wie »Sie haben nichts« abgeschlossen. Verständlicherweise führen diese Erfahrungen auf der Seite der Betroffenen zu einer skeptischen, reservierten Haltung. So generalisieren die Patienten einerseits diese negativen Erfahrungen auf den Psychotherapeuten. In Klammern, keiner nimmt mich und meine Beschwerden ernst, der will auch nur mein Geld. Andererseits verstehen Patienten Empfehlungen zur Psychotherapie oft falsch im Sinne von, der Arzt hat nichts gefunden, er denkt, ich habe keine Beschwerden, da ich aber trotzdem über Beschwerden klage, hält er mich wohl für verrückt. Finden diese Patienten dennoch irgendwann den Weg zum Psychotherapeuten, geschieht dies oft auf Drängen von Ärzten oder Bezugspersonen, und es bedeutet für die Betroffenen ein vermeintliches Eingeständnis, dass die Beschwerden in Anführungszeichen rein psychisch oder sogar eingebildet seien. Für die Therapieeingangsphase ist es deshalb wichtig, sich körperliche Beschwerden und Krankengeschichte genau schildern zu lassen, Vorurteile und Missverständnisse aufzuklären, sowie die Patienten zu beruhigen, dass das Ziel der Therapie die, in Klammern, bessere Bewältigung ihrer körperlichen Beschwerden sein wird, in Klammern, und nicht wie vom Patienten befürchtet, eine diffuse Verrücktheit oder unaufgearbeitete Kindheitserlebnisse. In dieser Phase sollten zudem organmedizinische Befunde eingeholt werden und eine erste Kontaktaufnahme mit dem medizinischen Hauptbehandler stattfinden. Unterabschnitt 7.5.2 Vermittlung eines multifaktoriellen psychophysiologischen Störungsmodells. Leidet man unter körperlichen Beschwerden, so ist es nur naheliegend, dafür eine organische Erklärung verantwortlich zu machen und anzunehmen, dass die Beschwerden durch gängige medizinische Interventionen, in Klammern Medikamente und Operationen, wieder zurückgehen. Gelingt es dem Patienten, ein psychophysiologisches Krankheitsmodell, in Klammern siehe Abbildung 7.1, zu vermitteln, kann dies in einigen Fällen schon für eine erfolgreiche Therapie genügen. Um Überforderung und Reaktanz zu verhindern, empfiehlt es sich bei der Erarbeitung des Störungsmodells, die einzelnen Elemente des Modells schrittweise einzuführen, um möglichst mit Verhaltensexperimenten zu erproben. Welche Übungen und Methoden man zu welchem Zweck sinnvoll in die Therapie somatoformer Störungen einsetzen kann, findet sich ausführlich in der weiterführenden Literatur. Einige wichtige Beispiele werden in Tabelle 7.1 im gedruckten Buch dargestellt. Unterabschnitt 7.5.3 Bewältigungsstrategien. So vielseitig die Erklärungsmechanismen für somatoforme Störungen sind, so vielseitig sind auch die dazugehörigen Bewältigungsstrategien. Entspannungstraining dient der Schulung der Wahrnehmung körperlicher Anspannung sowie des gezielten Einsatzes körperlicher Entspannung. Bei denjenigen Patienten, bei denen An- und Verspannung eine beschwerdenverstärkende Rolle spielt, kann mit regelmäßigem und situationsgebundenem Einsatz der Entspannung eine Verminderung von Beschwerden erreicht werden. Üblicherweise wird bei somatoformen Störungen die progressive Muskelentspannung eingesetzt. Achtsamkeitstraining, in Klammern siehe Kapitel 11, Band 2, in Bezug auf körperliche Beschwerden bedeutet zu lernen, diese bewusst wahrzunehmen, ohne sie zu analysieren und ihnen eine Valenz zuzuordnen. Während die Patienten üblicherweise bemüht sind, ihre Beschwerden möglichst wenig zu spüren, sollen sie hier das Gegenteil üben. Achtsamkeitsübungen stellen deswegen oft Übungen zur Konfrontation mit Reaktionsverhinderung dar, in Klammern siehe Kapitel 3, Band 2. Auch Achtsamkeit muss längerfristig eingeübt werden. Alternative Wahrnehmungserfahrungen zu machen ist eine dem Achtsamkeitstraining entgegengesetzte, aber gleichermaßen hilfreiche Strategie. Hier geht es darum, gezielt andere Reize wahrzunehmen anstatt körperlicher Empfindungen. Im Rahmen dessen können zum Beispiel auch positive Aktivitäten mit dem Patienten aufgebaut werden. Veränderung dysfunktionaler Bewertung. Meine Beschwerden werden immer schlimmer. Heute kann ich gar nichts tun. Irgendein Arzt muss doch eine Diagnose finden. Oder meine Bauchschmerzen sind ein Zeichen für Darmkrebs. Sind typische Bewertungen bei somatoformen Störungen. Mittels Strategien der kognitiven Umstrukturierung werden diese in Frage gestellt, relativiert und verändert. Bewältigung psychosozialer Belastungsfaktoren. Bei vielen Patienten mit somatoformen Störungen bestehen chronische Stressoren, wie zum Beispiel Überlastung am Arbeitsplatz, Pflege von Angehörigen oder Partnerschaftskonflikte. Einerseits führen diese Umstände zu einer erhöhten Beschwerdenbelastung, andererseits stellen die Beschwerden auch eine Möglichkeit dar, sich diesen Konflikten zu entziehen. Die Identifikation solcher Faktoren und Verhaltensweisen, in Klammern siehe Beispiele, und die Entwicklung von Bewältigungsstrategien, in Klammern akzeptieren, verändern, wenn ja, wie, kann einen großen Raum in der Therapie des Störungsbildes einnehmen. Beispiele dysfunktionalen Krankheitsverhaltens. Krankheitsverhalten spielt meistens eine wichtige Rolle bei der Aufrechterhaltung der Symptomatik. Typische Beispiele dysfunktionalen Krankheitsverhaltens sind Schon- und Vermeidungsverhalten, körperliche Anstrengungen vermeiden, bestimmte Bewegungen vermeiden, Krankschreibung, Termine absagen, Freizeitaktivitäten reduzieren. Vermeidungsverhalten. Bestimmte Nahrungsmittel nicht essen aus Angst vor gastrointestinalen Beschwerden. Keinen Urlaub mehr machen aus Angst, nicht schnell genug medizinisch versorgt zu werden. Vermeidung von Ruhe und Entspannung aus Angst, dann vermehrt Schmerzen zu spüren, in Klammern Endurance. Vermeidung von Krankenhäusern, Friedhöfen, TV-Gesundheitssendungen aus Angst, hypochondrische Ängste zu verstärken. Klageverhalten. Schmerzverzerrte Mimik. Verbale Äußerungen körperlichen Unwohlseins in der Hoffnung auf soziale Verstärkung, Entlastung. Sicherheitssuchendes Verhalten. Rückversicherung über die Unbedenklichkeit der Beschwerden beim Arzt einholen. Häufige Selbstkontrolluntersuchungen des Körpers, in Klammern zum Beispiel Blutdruck messen, Internetrecherche. Beispiel Ende. Veränderung dysfunktionalen Krankheitsverhaltens. Die Veränderung dieser Verhaltensweisen geschieht durch Exploration der negativen, in Klammern meist erst langfristig wirksamen Konsequenzen. Bei Patienten erfordert es oft viel Mut und Engagement, die Verhaltensweisen aufzugeben oder zu reduzieren. In der Regel muss das Krankheitsverhalten langsam und schrittweise reduziert werden. Sind Ängste beteiligt, sollten möglichst Konfrontationsübungen durchgeführt werden. Unterabschnitt 7.5.4. Effektivität der kognitiven Verhaltenstherapie. Es existieren nur wenige kontrolliert randomisierte Studien zur Wirksamkeit der kognitiven Verhaltenstherapie bei somatoformen Störungen, jedoch einheitlich für eine Überlegenheit gegenüber den Kontrollbedingungen sprechen. Die kontrollierten Effektstärken für die Reduktion körperlicher Beschwerden liegen im mittleren Bereich, in Klammern D gleich 0,50. Für die Behandlung der Hypochondrie, bei der das Zielmaß die Krankheitsangst ist, ergeben sich höhere Effekte von etwa D gleich 0,90.